HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Christine von Weizsäcker. Gastgeberin ist Regina Oehler. Christine von Weizsäcker ist Biologin, Umweltaktivistin, Ethikerin und sie setzt sich in vielen Gremien dafür ein, dass die Biodiversität erhalten wird, dass wir sie nachhaltig nutzen und sie setzt sich ein für einen gerechten Umgang mit den genetischen Ressourcen, dem genetischen Reichtum unserer Welt. Christine von Weizsäcker hat die Konvention über biologische Vielfalt mitverhandelt als Vertreterin von Nichtregierungsorganisationen, von NGOs. Das war 1992. Sie hat das Cartagena-Protokoll, die internationale Vereinbarung über die biologische Sicherheit, mitformuliert und mitverhandelt. Das ist 2003 in Kraft getreten. Sie war letzten Sommer in Montreal dabei, wo es um die Richtlinien für den Umgang mit den neuen Möglichkeiten der Biologie geht, mit der synthetischen Biologie, also mit Zellen und Organismen vom Reißbrett. Sie war im Winter in Ägypten, in Sharm el-Sheikh, bei der 14. Vertragsstaatenkonferenz der Übereinkunft für die biologische Vielfalt. Sie ist Präsidentin von Ecoropa, dem European Network for Ecological Reflection and Action. Und ja, Christine von Weizsäcker gehört natürlich auch zum großen Weizsäcker-Clan. Ihr Ehemann ist Ernst Ulrich von Weizsäcker. Sie haben gemeinsam 5 Kinder und mittlerweile 11 Enkelkinder. Und Sie und Ihr Ehemann haben beide gemeinsam den Begriff Fehlerfreundlichkeit populär gemacht, der mir heute wichtiger denn je erscheint. Darüber werden wir sicher auch noch reden. Schön, Christine von Weizsäcker, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Doppelkopfgespräch.
Oh, ich sehe, wenn man so alt wird, dann muss man eine lange Einführung bekommen. Das tut mir leid.
Ja, das ist einfach, weil Sie so viel in Bewegung setzen. Und das ist eigentlich auch gleich meine erste Frage. Nach globalen, nach verbindlichen, nach gerechten Lösungen zu suchen für die drängenden Probleme, also für den menschengemachten Klimawandel, für den Biodiversitätsschwund. Das kommt mir wirklich vor wie eine Herkulesaufgabe. Was haben Sie da für Hebel, um da anzusetzen, Christine von Weizsäcker?
Naja, also mein erster Hebel ist, dass ich das nicht als Herkulesaufgabe ansehe und nicht versuche, einer der vielen Gurus zu sein, die als Atlas das Schicksal der Welt auf ihren Schultern tragen und die Lösungsvorschläge schlechthin machen. Ich denke, das ist Teamwork und das ist die Arbeit von Millionen von Menschen guten Willens, die an ihren Stellen das Richtige tun. Und mit denen arbeite ich zusammen und gerne. Und da ich nun mal so lange in diesen Verhandlungen bin, ist meine Rolle halt in diesen Verhandlungen. Aber man muss sich das nicht wunderbar vorstellen. Man arbeitet von morgens 7 bis nachts manchmal um 4, ist in lichtlosen Konferenzräumen und klimatisierten Hotels, falls man überhaupt zum Schlafen kommt. Man arbeitet und ich betrachte mich als Verbindungsperson, um die Belange der Menschen vor Ort und der Natur vor Ort in diese internationalen Verhandlungen einzubringen.
Und ich stelle mir vor, dafür braucht es Expertise, da braucht es Verhandlungsgeschick, da braucht es bestimmt eine Menge Frustrationstoleranz, könnte ich mir vorstellen, aber eben auch eine Leidenschaft, die einem die Energie dann dazu liefert, da immer dran zu bleiben, über so viele Jahrzehnte jetzt dran zu bleiben.
Also Frustrationstoleranz lernt man natürlich mit zunehmendem Alter und als Oma müsste man das eigentlich drauf haben. Ein Element, was mich immer sehr bewegt, ist, dass man Vertrauen braucht. Man bewegt nichts, wenn die Leute einem nicht Vertrauen schenken. Und das ist ein Geschenk. Das Faszinierendste ist, es gibt viele Wissenschaftler, die arbeiten über interkulturellen Dialog und wie man das anstellen muss. Für mich tröstlich ist, dass anständige Leute aus allen Kulturkreisen eine Nase dafür haben, wer aus den anderen Kulturkreisen anständig ist, mit dem man was gebacken kriegen kann.
Und Sie machen diese Erfahrung als Vorstandsmitglied in der CBD Alliance, also der Convention on Biological Diversity Alliance. Das ist der Dachverband, der weltweite Dachverband aller Nichtregierungsorganisationen, die bei diesen UN-Verhandlungen sich einbringen. Manchmal kommt es mir ja dann vor, als wäre das schon auch so ein Kampf von David gegen Goliath.
Naja, das Machtgefälle ist gewaltig. Es gibt in den Verhandlungen Akteure, die für Millionen Dollar PR-Agenturen beauftragen können, um Wissenschaftler zu koordinieren, um den von ihnen gewünschten Input zu geben. Wir kämpfen um jede einzelne Hotelnacht und um jedes einzelne Billigticket. Und da kommt eben dann wieder die Glaubwürdigkeit. Wem wird Vertrauen und Glauben geschenkt und wem nicht. Und das ist das Pfund. Man muss wahnsinnig hart arbeiten, um wirklich gute Argumente, die einem Angriff standhalten, zu erarbeiten. Und das tun wir gemeinsam.
Und Sie arbeiten eben mit Menschen aus vielen unterschiedlichen Ländern, aus vielen Kontinenten zusammen. Können Sie ein Beispiel nennen für so ein Teamwork aus der letzten Zeit?
Ja, also die Zusammenarbeit in Bezug auf die Bedeutung, das, was man nennt Digital Sequence Information, klingt ganz harmlos, digitale Information über die Erbgutsequenzen. Das ist aber eine neue Methode und Europa und die Industriestaaten sagen, wenn wir das digitalisieren, dann unterliegt es nicht mehr der Verpflichtung der Konvention, dass man einen fairen Vorteilsausgleich macht.
Also wenn wir unsere genetische Information digitalisieren und es als digitalen Code verwenden, dann ist das Argument, dass das Erbe der Menschheit, oder?
Dann, ja, also ich meine, das ist eine traurige alte Geschichte. 1972 war die erste große UNO-Umweltkonferenz in Stockholm. Und da hat man gesagt, all das ist gemeinsames Erbe der Menschheit. Da gab es auch noch keine Patente auf Lebewesen. Dann stellte sich aber raus, dass die reichen, mächtigen Geschwister sich das Erbe unter den Nagel gerissen haben und die armen Geschwister der Menschheit nichts davon hatten. Und dann wurde klar, dass man nicht erhalten kann, wenn die Leute vor Ort sagen, was sollen wir das für reiche Firmen und für reiche Touristen erhalten? Und uns nimmt's nur Ackerland weg. Und diesen Ansatz, dieses Ziel der Konvention umzusetzen, da haben sich die Industriestaaten ungeheuer lange geweigert. Und dann war das vor ein paar Jahren in Nagoya endlich spruchreif. Und jetzt kommt die Digitalisierung, wird immer billiger. Und jetzt sagt man, nachdem das Baby eine viel zu lange Schwangerschaft hatte, jetzt tötet man es in der Wiege, indem man sagt, nö, das digitalisieren wir alles und damit gehört es uns.
Ich verstehe dieses Argument überhaupt nicht, denn um was zu digitalisieren, muss ich es ja erstmal haben. Also ich kann ja nicht von irgendeiner Pflanze oder von einer Tierart oder von einem bestimmten Menschen das Erbgut digitalisieren, bevor ich nicht irgendwie eine Zelle mit der DNA besitze.
Ja, das ist das Argument der Entwicklungsländer, die sagen, irgendwo ist eine Quelle dafür. Ihr macht ja nicht wild irgendwelche wilden Buchstaben folgen, sondern eine sinnvolle Sequenz von einem Lebewesen. Und das kommt von irgendwo her. Und also soll es der gerechten Verteilung der Vorteile unterliegen. Das ist die große Auseinandersetzung. Und die anderen sagen, na ja, also wir haben Bibliotheken, wir haben Sammlungen, private und sonstige. Und de facto ist es leider so, sobald etwas digitalisiert ist, ist der Nachweis, wo es herkommt, vor allem wenn es keine Verpflichtung gibt, den Nachweis mit der digitalen Information zu verknüpfen, fast unmöglich. Und die armen Länder haben nicht das Geld, diesen Betrug nachzuweisen.
Und wie arbeiten Sie da oder mit wem arbeiten Sie da jetzt zusammen?
Ich arbeite zusammen mit Nichtregierungsorganisationen, die Experten zu diesem Fluss der Ressourcen haben. Ich arbeite zusammen mit kleinen Inselstaaten, stehe zur Verfügung für die Länder, die sich da einsetzen, dass es gerecht zugehen soll. Und ich sitze sozusagen immer am Rand der Bank, wo die Nichtregierungsorganisationen sind bei diesen Verhandlungen. Und wenn jemand von meinen Bekannten, mit denen ich schon gearbeitet habe, aufsteht und kurz winkt und rausgeht, denn während der Verhandlung darf eine Nichtregierungsorganisationsvertreterin nicht einfach vorgehen und denen sagen, was sie sagen sollen. So geht das nicht. Die Nichtregierungsorganisationen können Themen ankicken, die können ausarbeiten, die können zuarbeiten. Die Verpflichtung und die Verantwortlichkeit ist aber bei den Staaten. Das heißt, das ist eine interessante Rolle.
Das heißt, nachher bei der Entscheidung spielen die auch keine,
oder? Ich habe kein Stimmrecht. Es sind die Staaten, die ein Stimmrecht haben. Wir haben das Glück, dass nur die Vertragsstaaten wirklich entscheidend gestalten. Und das finden wir ein Glück, weil es gibt zwei Nicht-Vertragsstaaten, die sich nicht diesen Regeln unterworfen haben. Der Vatikan aus staatsrechtlichen Gründen und die USA. Und die USA haben früher, als man nicht klar sagte, nur die Vertragsstaaten und die sprechen zuerst und die entscheiden, dann haben die etwas gemacht, was man Filibuster nennt. Dann redet man und redet man und redet man und die Zeit der Verhandlung verstreicht eine Dreiviertelstunde bei jeder Intervention und dann kommen die Vertragsstaaten nicht zu Potte. Dieses geht jetzt nicht mehr. Und da sind wir gerne bereit zu schweigen, wenn auch die USA schweigen müssen.
Und Ihr Hebel ist dann wirklich die Überzeugungsarbeit?
Unser einziges Instrument ist das gute Argument.
Und das scheint wichtiger denn je zu werden. Sie sagen, Christine von Weizsäcker, diese biologische Information ist sozusagen der Rohstoff der Zukunft und die Bioökonomie wird mehr und mehr unsere Wirtschaft und damit unsere Gesellschaft bestimmen.
Naja, also diejenigen, die die Vokabel Bioökonomie lieben, die vergessen natürlich, dass jedes menschliche Wirtschaften, seitdem es Menschen gibt, auf der Grundlage der biologischen Vielfalt, auf der Grundlage gewachsener Lebensgemeinschaften, auf der Grundlage des sauberen Wassers und stetigen Wassers, was uns die Wälder und die Moore geben, der Ernährung, des Hausbaumaterials, der Bekleidung geben. Also Bioökonomie in diesem Sinne gab es schon immer. Jetzt gibt es aber schon, und da haben die Europäer geschlafen, seit 1989 hat der Vater des Begriffs Biodiversität, der ist natürlich auch ein Begriff, der es schwer hat.
Und der sich eben auch so auf ganz viele verschiedene Ebenen bezieht. Also vom Gen eigentlich bis zum Ökosystem kann man Biodiversität beschreiben.
Ja, aber die Konvention sagte, unser Hauptansatz sind die komplexen, gewachsenen lokalen Ökosysteme und nicht, dass es da viele sequenzierbare Erbgutbeispiele gibt. Dieser Vater sagte,
und das war jetzt, Wilson, der Biologe.
E.O. Wilson, ja. Der sagte, die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts wird von dem geprägt, der die biologische Vielfalt auf seinem Territorium hat. Also sammelt jetzt, verkauft später. Das ist die ganze Philosophie und die hat er 1989 noch sehr klar auch ausbuchstabiert. Da konnte man es noch sehen, was dahinter steckt. Inzwischen sagt man, wenn wir das nicht sammeln und in Sequenzbibliotheken tun, dann geht uns die biologische Vielfalt vollends perdu. Die Frage ist, wer das macht. Und bisher ist es niemandem gelungen, ein Ökosystem synthetisch wieder zusammenzusetzen. Selbst aus vorhandenen Arten. Das, was die da unter den Glaskästchen versucht haben, ist jedes Mal kaputt gegangen, weil unsere Ökosysteme zusammen mit uns und unseren Kulturen und unseren Wirtschaftssystemen einen gemeinsamen historischen Pfad begangen haben. Sie sind Teil unserer Kultur und das kriegt man nicht so leicht von irgendwelchen Leuten, die meistens von der Genetik mehr verstehen als von der Ökologie. Kriegt man das nicht gebacken.
Kriegt man es nicht gesammelt. Und man muss eben immer wieder
gebacken, also dass man es wieder zusammensetzen kann, dass man es sinnvoll in Zusammenhänge einfügt. Man kann relativ leicht irgendetwas verändern am Erbgut und man kann Versprechungen machen. Aber das heißt noch lange nicht, dass es vor Ort dann wirklich klappen wird. Und jetzt würde ich gerne zu diesen Versprechungen. Es hat mich immer ganz furchtbar in den Verhandlungen geärgert um dieses Katharina-Protokoll über biologische Sicherheit, was im Grunde genommen das internationale Gentechnikrecht ist. Hat es mich immer geärgert, dass die Industrie und Kanada und USA und vielleicht noch ein, zwei andere Länder immer sagten, es gibt unquestionable benefits, also nicht hinterfragbare Vorteile. Und hypothetical risks, hypothetische Risiken, die absolut unbewiesen sind. Und ich dachte immer, die lügen, das ist ein reiner PR-Gag. Aber ist es nicht nur, denn wenn jemand eine Innovation verspricht heutzutage, Innovation ist ja der neue Gott, dann gibt es Forschungsprogramme, das heißt, die Wissenschaftler haben einen unglaublichen sofortigen Gewinn dadurch und die Aktienkurse der Firma, die diese Innovationsversprechung macht, geht auch unmittelbar hoch. Das heißt, es gibt zwei Mitspieler, die tatsächlich unhinterfragbare Vorteile haben.
Unquestionable Benefits haben.
Aber das heißt nicht, dass es wirklich vor Ort klappen wird und die Hypothetical Risks, wenn die ganze Forschung in die Herstellung von patentierbaren neuen Produkten geht, aber viel zu wenig in das viel aufwendigere Forschungsthema, wie bettet sich diese neue Erfindung ein? In das gesamte Genom, in die ganze Spezies, in das Ökosystem, in die ökosozialen Zusammenhänge in den verschiedenen Ländern der Welt. Da wird nicht geforscht. Und solange nicht geforscht ist, kann man ganz fröhlich behaupten, oh, das ist hypothetisch.
Weil wir sie nicht näher anschauen wollen, kennen wir die Risiken noch nicht.
Ja. Ja.
Und vielleicht müssen wir zum Schluss dieser ersten Gesprächsrunde auch einfach nochmal betonen, wenn es um genetischen Reichtum geht, dann reden wir eben gerade nicht von den Industrienationen. Das sind gerade nicht die Länder, wo es den großen genetischen Reichtum gibt.
Naja, also es ist einfach so, ich habe eine Karte, wo aufgezeichnet ist, wo ist der tatsächliche genetische Reichtum? Und der ist in dem Süden. Und wo sind die Sammlungen? Und die sind im Norden. Und da haben sie den Konflikt abgebildet. Und das wird sehr schwierig sein. Und ich hoffe, dass es gute Unterhändler gibt, die diesen Interessenkonflikt wirklich lösen können. Denn für mich sind diese Verhandlungen, so komisch die sind und so wenig die Medien darüber berichten, sie sind jetzt eine Ausnahme, es sind im Grunde genommen zu einer Zeit, wo die Ressourcen von Wasser, von Energie, von Biodiversität rapide schwinden, gibt es Ressourcenkonflikte und die wird es geben. Und solche Verhandlungen sind für mich vorweggenommene Friedensverhandlungen. Wenn der Sicherheitsrat der UNO über irgendeinen Konflikt entscheiden soll, dann ist es ja schon zu spät. Dieses mühsame über Jahre und dann sagt man schon wieder nichts geglückt, aber es ist eine gemeinsame Plattform, die errichtet wird, auch von den Vokabeln her, auch von der Vorstellung, was gerecht ist. Und das geht lang und man hofft immer, dass wir rechtzeitig sind.
Wir haben jetzt eine schöne Musik, die eigentlich ganz gut sich eignet zum Atemholen, finde ich. Was ist die erste Musik, die Sie vorgeschlagen haben?
Also ich finde Johann Sebastian Bach, das ist für mich zugleich die mathematischste und teilweise zärtlichste Musik, die es gibt. Ein reines Vergnügen.
Wir hören jetzt aus dem Konzert für zwei Violinen in D-Moll den langsamen Satz Largo ma non troppo und es spielen für uns Julia Fischer und Alexander Sitkowetzki zusammen mit der Academy of St. Martin in the Fields. Wir blenden uns aus dem Konzert für zwei Violinen von Johann Sebastian Bach. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit der Biologin Christine von Weizsäcker, Gastgeberin ist Regina Oehler. Christine von Weizsäcker, Sie sind in Pforzheim geboren, 1944, als ältestes von 5 Geschwistern. Hatten Sie da schon immer viel Verantwortung zu übernehmen?
Naja, die allererste Zeit hatte ich noch keine Geschwister. Ich war schon 6, als das erste Geschwister auftauchte. Ich war also zuerst das jüngste Kind einer Konstellation von Oma, Tante, meiner Mutter mit 2 älteren Vettern. Und dann habe ich das älteste Kind gelernt, vorher das jüngste Kind. Also ich kann ein bisschen beides.
Sie beherrschen alle Rollen dann. Das ist ganz praktisch. Sie haben dann, als Sie älter wurden, sich entschlossen, Biologie zu studieren. In Freiburg, in Köln und in Edinburgh haben Sie studiert. Was waren da Ihre Ziele, Ihre Interessen?
Also ich meine, ich habe mich lange nicht entscheiden können. Und ich dachte, oh, vielleicht werde ich Gärtnerin. Und dann habe ich aber geguckt, was die Gartenbauer lernen müssen und dachte, also zu der Zeit waren das Rasen, Nadelbaum, Rhododendron einöden, die die planen mussten. Das fand ich dann doch nicht so spannend. Und irgendwie kam ich dann auf die Biologie und dann hat man mir aber gesagt, Kind, Molekularbiologie und Computer Science, muss das sein? Zwei total brotlose Künste. Und ich sagte, naja, also ich will gerne verstehen, was in den nächsten 30 Jahren so wissenschaftlich-technologisch abgeht. Vielleicht sind es ja die beiden. Und zumindest darin hatte ich recht.
Ja, weil das war ja dann Ende der 60er Jahre, da war die Gentechnik.
Anfang der 60er Jahre.
Da gab es den Begriff Gentechnik erstmal noch gar nicht.
Nein, das hieß Molekularbiologie. Ich hatte das Glück, dass ich die frühen Väter und Mütter der Gentechnik, also Luria und Delbrück und Arbor und so weiter, alle noch persönlich kennenlernte. Und da hat natürlich noch niemand wirklich geahnt, was das für eine große Rolle spielt. Dann wurde auf Betreiben der Rockefeller Stiftung in dem Bereich wurden Nobelpreise vergeben. Und die hatten, wie sich das aus bestimmten Dokumenten und Konferenzen ablesen lässt, durchaus eugenische Vorstellungen, was sie damit machen. Nämlich die schönen neuen Menschen machen.
Also das Erbgut der Menschen verbessern, ja. Neue Menschen züchten.
Das war teilweise nicht technisch, sondern man fand, die Frauen sollen sich doch mit dem Sperma von Nobelpreisträgern Molekularbiologie befruchten lassen, damit es da viele Kinder davon gibt. Dann hat aber ein sehr berühmter englischer Biologe, Professor Haldane, gesagt, ich habe viele Kinder von Nobelpreisträgern gesehen und ich sehe keinen Punkt darin, dass es Tausende und Tausende davon geben soll.
Schon krasse Fantasien.
Also schon so früh waren diese krassen Fantasien, die sich jetzt mit den geneditierten Babys in China nochmal wieder stellen, diese ganz krass ethischen Fragen.
Wobei wir in Deutschland ja diese Rassen waren, das war ja noch gar nicht so lange her. Das waren ja gerade mal 20 Jahre, gut 20 Jahre, dass das in Deutschland Rassen waren, die herrschende Philosophie war.
Ja, wir hatten aber den Vorteil, dass wir einen guten Grund hatten, uns mit dem Teil unserer Biologie und unserer Politik zu beschäftigen. Eugenik gab es in Russland, in den USA, in England, in vielen Ländern. Die hatten aber keinen Grund, sich so gründlich damit zu beschäftigen und auch teilweise Abschied davon zu nehmen. Und insofern, finde ich, sind wir privilegiert. Und ich habe mal mit einem jüdischen Professor in Harvard nach einem Podiumsgespräch, dann trinkt man Wein zusammen, und ich sagte, ist es nicht erstaunlich, dass auf dem Podium nur wir verstanden haben, wovon wir reden. Eine Frau aus Deutschland und ein jüdischer Überlebender. Dann sagt er, nein, das ist nicht erstaunlich. Die Sieger lernen nie. Und insofern sind wir auch in einer Lebenssituation, dass man in Deutschland zumindest Teile der deutschen Diskussion und politischen Kultur ein Stück weit Abschied von Eugenik genommen haben. In anderen Ländern blüht die noch heimlich oder weniger heimlich ganz heftig noch.
Und gleichzeitig diskutieren wir jetzt wieder darüber, auch in Deutschland. Wir haben das Embryonenschutzgesetz. Mit Embryonen darf nicht geforscht werden in Deutschland, mit menschlichen Embryonen. Es galt lange als Tabu, überhaupt nachzudenken, sollte man in die menschliche Keimbahn eingreifen, also Veränderungen so zu setzen, dass alle Nachkommen eines Menschen, der diese Veränderung hat, diese Veränderung auch in sich tragen. Das war ein Tabu. Aber jetzt gibt es viele deutsche Wissenschaftler und vielleicht auch einige Wissenschaftlerinnen, die sagen, nein, darüber müssen wir jetzt ernsthaft neu diskutieren.
Ja, also ich meine, da gibt es immer das Salathund-Argument. Ich nenne das Salathund-Argument. Es gibt in der psychologischen Literatur, aber auch in der Literatur selbst, die Beschreibung des Salathunds. Da sind viele Hunde, die sich um eine Schüssel streiten. Dann geht der Salathund hin und sagt, wenn da so viele gierig drauf hingehen, dann will ich da auch was. Und egal, was in der Schüssel ist. Und üblicherweise mögen Hunde keinen Salat. Manche doch, habe ich im Internet gelernt. Will der Salat. Das heißt, wenn es eine Technologie erst geschafft hat, die Haupttechnologie, die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts zu sein oder die industrielle Revolution 4.0, dann guckt niemand mehr, was in der Schüssel ist und ob das Salat ist und ob das einen bekommt.
Wunderbares Bild. Ich möchte Sie aber doch gerne nochmal zurückfragen, Christine von Weizsäcker, nochmal zurückgehen, auch in die Zeit, in der Sie studiert haben. Da haben Sie nämlich Ihren Mann kennengelernt, den späteren SPD-Politiker.
Biologieprofessor, SPD-Politiker, Mitbiologe in Freiburg.
Wie haben Sie ihn kennengelernt?
Naja, also ein wichtiger Teil, den haben Sie jetzt ausgelassen. Meine Familie war lange Zeit in Ostafrika, in Tansania. Und ich habe 8 Jahre lang sowohl in Europa studiert, als auch dort kleine Wissenschaftsjobs gemacht.
Ihr Vater war Arzt und hat da ein Tuberkuloseprojekt geleitet, habe ich gelernt.
Ja. Und da gehen die Meinungen von meinem Mann und mir etwas auseinander. Er behauptet, er hätte mich schon immer gemerkt. Ich sagte, du warst dann noch verlobt und so weiter. Aber kennengelernt haben wir uns auf dem ersten öffentlichen Seminar an einer deutschen Universität über B-Waffen. Und dann ging es relativ schnell. Also das ist ein hässliches Thema. Ich frage mich manchmal, warum lande ich mit so viel hässlichen Themen und kann nicht schön künstlerisch gestalten oder sowas, wozu ich auch Lust hätte.
Gut, aber Sie haben da Ihren Mann kennengelernt. Sie haben zusammen 5, also Ihr Mann, das ist der Naturwissenschaftler, Politiker Ernst Ulrich von Weizsäcker. Sie haben 5 Kinder. Also Sie haben eine ganz, ganz große Familie auch gemeinsam gegründet.
Ja, das haben wir. Und ich meine, als das mit den Kindern losging, dann sagten auch die Leute wieder, wie vorher, brotlose Kunst. Dann sagten sie, und dann ist alles vorbei. Die vielversprechende wissenschaftliche Karriere, das wissenschaftliche Arbeiten, die Beeinflussung der Öffentlichkeit, dann sagst du ab in die Kindergeschichte. Und ich wollte meine Kinder nicht delegieren, weil ich sagte, das ist ja ein Hauptspaß. Jeder Säugling und das Heranwachsen, das ist ja wie eine Weltreise so spannend. Wollte ich also nicht sagen, das soll jemand anders machen und ich mache stattdessen langweiliges Büro. Und dann sagten wieder alle, jetzt ist alles vorbei. Aber dank meines Mannes und meiner Eltern und meiner Neugier und deswegen, weil ich mir, wenn ich nicht reisen konnte, habe ich die Leute zu mir nach Hause eingeladen und wir haben dort weitergearbeitet, konnte ich eigentlich stetig über all diese Jahre 1, 2, 3 Publikationen pro Jahr machen. Und da ich viel Zeit zum Nachdenken, aber wenig Zeit zum Schreiben hatten, waren die immer kurz. Und es hat sich herausgestellt, dass das sogar von Vorteil ist, denn eine Arbeit von 5 oder 8 oder 12 Seiten wird viel eher gelesen als eine Arbeit von 40, 50, 60 Seiten.
Ihr Engagement, Ihre Arbeit ist ehrenamtlich. Und Sie haben auch in einem Ihrer Artikel einen schönen Begriff propagiert, der Begriff der Eigenarbeit. Das klingt ja ziemlich anders, ob ich sage, ich mache was ehrenamtlich oder ich mache was in Eigenarbeit. Das hat schon, glaube ich, so einen anderen...
Nein. Zu der Zeit gab es eigentlich nur Berufsarbeit. Das ist, wenn man Geld bekommen hat. Und Freizeit, das ist, wenn man Geld ausgegeben hat. Und mir ist das natürlich ein bisschen hart aufgestoßen, denn eine junge Mutter mit zum Beispiel 3 kleinen Kindern, die arbeitet mit am härtesten von irgendjemand in diesem Lande. Und dann zu sagen, ich befinde mich in einer ewigen Freizeit, da merkte ich, da fehlt überhaupt die Vokabel, um zu beschreiben, was Frauen mit Erziehungsarbeit, Haushaltsmanagement, menschlicher Koordination, Familienarbeitsgespräche, wie verteilen wir die Arbeit der nächsten Woche. All das ist Freizeit, während wenn ich dafür gekauft werde und bezahlt werde und in ein Edelrestaurant gehe und mit Kollegen fein esse, dann ist das ein Arbeitsessen und wird bezahlt. Und insofern war mein Begriff Eigenarbeit dass man, wenn man nicht bezahlt wird, im Wesentlichen das tut, was von innen man selbst eigenmotiviert tut. Das kann Kinderversorgung sein, das kann ehrenamtliche Tätigkeit sein. Ganz wenige Leute haben das Privileg, dass das, was sie von innen heraus tun wollen und gestalten wollen, dass sie dafür auch noch Geld bekommen. Das ist aber nicht bei vielen so. Viele verkaufen ihre Zeit, um etwas zu tun, was sie entweder unwichtig oder sogar manchmal lästig finden und haben dann nur in der Freizeit die Vorteile. Natürlich würde ich mir wünschen, dass immer größere Teile Leute eigenmotiviert arbeiten und damit noch ein Auskommen haben. Also liegt Eigenarbeit ein bisschen quer zu den normalen Begriffen und ich habe auch mich sehr dagegen gewehrt, dass dafür Reproduktionsarbeit genommen wird. Denn das geht irgendwie nicht. Ich fand einfach, es fehlen manchmal Vokabeln. Und die selbstbewusste Vokabel für die Art von Tätigkeit, die ich ja auch lange Zeit meines Lebens machte, war Eigenarbeit.
Und würden Sie, was Sie jetzt tun, dann auch als Eigenarbeit bezeichnen?
Ja. Das heißt, es ist nicht jeder Anteil angenehm von dem, was man denkt, dass man es tun will. Eigen ist das, was in Würde von innen herauskommt.
Klingt gut. Wir nehmen uns jetzt Zeit für Ihren nächsten Musikwunsch. Das ist von Tim Bensko. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und dann bin ich sehr neugierig, weil als Sie mir geschrieben haben, welche Musiken Sie sich wünschen, da haben Sie gesagt, dass Ihre Kinder und Enkel dazu manchmal sehr komisch-kritische Aufführungen über ihren Lebensstil gemacht hätten. Da bin ich jetzt sehr neugierig, Christine von Weizsäcker.
Also zu einem unserer Hochzeitstage haben unsere Kinder und Enkel dieses Lied gesungen und dazu eine Aufführung gemacht, wo sie auf zwei Skateboards meinen Mann und mich platziert haben und unten geschoben. Und wir haben also am Flughafen und am Bahnhof uns jeweils zugewinkt oder kurz geküsst und tschuk, wieder auseinander, weil das ein Teil der Wahrheit ist. Natürlich, wenn man in solchen internationalen Prozessen ist, muss man leider viel reisen. Und ich muss wirklich zugeben, dass ich mein Flugmeilen und ich reise, wo immer es geht, mit der Bahn, aber trotzdem, dass ich mein Flugmeilenkonto schon weit überzogen habe für mein Leben.
Ja, aber ich denke, Tim Bensko sieht es nicht so eng.
Ich wär so gern dabei gewesen, doch ich hab viel zu tun. Lass uns später weiter reden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst. Du kannst mich hier grad nicht entbehren. Doch keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir.
Nur noch kurz die Welt retten. Die Biologin Christine von Weizsäcker ist heute bei uns im Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie ist die Präsidentin von EcoEuropa, dem European Network for Ecological Reflection and Action, und sie ist im Vorstand der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler. Und dieser Verein, der wird dieses Jahr 60 Jahre alt. Zu den Gründungsmitgliedern gehören viele Nobelpreisträger, gehört auch Carl Friedrich von Weizsäcker. Ihr Schwiegervater war das, der Philosoph und Physiker. Und heute hat es, wie vielleicht damals auch, nur Männer im Vorstand, außer Ihnen, Christine von Weizsäcker, habe ich festgestellt.
Nicht ganz zutreffend. Ah. Also ich gucke immer, dass möglichst viel Frauen nachrücken. Auch Sie haben vorher die CBD Alliance erwähnt. Da will ich jetzt auch raus. Das sind aber drei Frauen, die ich nominiert habe, die eine gute Chance haben, reinzukommen. Jüngere Frauen, die unglaublich kompetent sind. Und es gibt ja nichts Schöneres, als für einen Lehrer, Lehrmeisterin oder was auch immer, Schüler zu haben, die viel begabter und an vielen Stellen viel besser sind, als man selber war. Das ist ein wirkliches Erfolgserlebnis.
Was sind Ihre Ziele mit der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler? Was haben Sie sich für das Jubiläumsjahr vorgenommen?
Dieses wird in den Gremien besprochen. Und das ist dann immer eine Gemeinschaftsaufgabe. Natürlich bin ich dann immer ein bisschen für die Themen zuständig, die gerade bei der biologischen Vielfalt und bei der Natur hochkommen. Zum Beispiel der Konflikt, dass Klimaschutz von manchen Leuten so verstanden wird, als müsste man jetzt ganz große Ackerflächen für Biodiesel weltweit benutzen. Was es bedeuten würde, dass unsere Autos und unser Lebensstil erhalten wird und wir noch ein gutes Gewissen kaufen können und die ganzen Ackerflächen von Afrika, wo die Kleinbauern darauf angewiesen sind, dafür opfern, da gibt es Konflikte. Also zwischen Klima und Biodiversität gibt es Konflikte. Daran arbeitet die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler.
Aber ist es nicht einfach zu kurz gedacht? Also ist es nicht, wenn man wirklich groß denkt am Klimaschutz?
Wenn man groß denkt, kommt es wieder zusammen. Aber so wie die beiden Konventionen gelaufen sind mit ihren Ausschüssen, mit ihrer unterschiedlichen Expertise, haben die einen dringenden Lernbedarf gemeinsam miteinander. Es wurde immer naiv angenommen, naja, die sind beide 1992 in Rio verabschiedet worden und da kümmern sich die Umweltschützer darum. Und
also beide?
Beide Konventionen über Klima und über Biodiversität. Und da kümmern die sich schon und das ist automatisch in Harmonie. Ist natürlich politisch, die Lösungsversuche sind nicht notwendigerweise in Harmonie. Und das ist ein Arbeitsgebiet. Dann im Bereich der neuen Techniken, das nennt sich dann Gene Editing, neue Gentechniken, CRISPR-Cas.
Zum Beispiel eben diese Genscheren, mit denen sich relativ zielgenau das Erbgut und relativ einfach und relativ preiswert Erbgut zerschneiden lässt und verändern lässt.
Ja, wobei natürlich unsere Forschung aufzeigt, dass das eben nicht so einfach ist, wie wenn ich einen Text am Computer zusammensetze und ein Stück darüber und rüber, denn das landet dann möglicherweise noch an ganz anderen Stellen des Texts und ist ungenau, weiß man inzwischen alles, lernt man sehr viel, ist eine ganz neue Forschungsrichtung. Dieses eröffnet aber eine neue Möglichkeit, nämlich Abschied zu nehmen von dem, was wir über Genetik gelernt haben und Mendel und so, sondern ein Instrument zu haben, um ganz gezielt weibliche Fruchtbarkeit von den Männchen übertragen, auszuschalten.
Also wir sind jetzt in der Tierwelt, wir reden jetzt zum Beispiel von Stechmücken.
Ja, wir reden über Malariamücken, wir reden über Nagetiere, also Ratten und Mäuse auf Südseeinseln und dann sagen, ach, wie wäre das schön, wenn wir die einfach mit einem Gene Drive, das heißt einem sich brutal durchs Erbgut fressende Konstellation, auslöschen. Es gibt die Möglichkeit jetzt, ob und wie stark, wissen wir alles nicht, aber da träumen viele davon. Und die sagen, ihr Kritiker hindert uns daran und wollt uns aufhalten, durch eure Technikfolgenabschätzung malariakranke Kinder in Afrika zu retten. Das ist ein sehr, sehr schwieriges, hart umkämpftes Thema. Da arbeite ich auch in Arbeitsgruppen, da arbeitet auch die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler dazu.
Und das ist vielleicht eine ganz gute Stelle, um auf diesen Begriff Fehlerfreundlichkeit zu kommen, den Sie geprägt haben vor langer, langer Zeit und gesagt haben, wir müssen in dem, was wir tun, fehlerfreundlich sein, so fehlerfreundlich wie die Natur.
Naja, also merkwürdigerweise ist das auch noch so eine Vokabel. Als Kind habe ich mir immer gewünscht, wenn man sagte, was möchtest du eigentlich machen, dann sagte ich, ich würde gerne so eine Bauernweisheit oder einen volkstümlichen Satz oder auf Englisch heißt das dann Anonymous hat's gestellt, aber alle Leute zitieren's. Sowas würde ich gerne machen.
Tatsächlich?
Habe ich nie geschafft, aber ich habe die Vokabeln Eigenarbeit und Fehlerfreundlichkeit gefunden. Die bräuchte man vielleicht. Und von der Resonanz her ist das so, dass wenn man jedem Beliebigen erlaubt, alle möglichen Innovationen zu machen, dann gibt's Abstürze. Und unser Lernen, menschlich, aber auch in der Natur, das vermeidet krasse Abstürze. Das heißt, es setzt auf Vielfalt. Es setzt darauf, dass die Fehler immer so klein bleiben, dass man sie überleben kann und daraus lernen kann. Also Sie würden ja nicht ein dreijähriges Kind an den Balkon im 5. Stock lassen. Da wird dann der Schutz mitgeliefert durch die Regeln von außen. Aber man lässt ein Kind durchaus am Sofa, am Tisch zunehmend klettern lernen. Aber diese Lernprozesse sind eine unglaublich kluge Abpolsterung zwischen Neugier und Absicherung. Und Lernpfade, die Neugier und Absicherung optimal verknüpfen, das lernt man fehlerfreundliche Lernpfade. Und im Moment, wenn wir Innovation anbieten und anbeten und überhaupt nicht darüber nachdenken, wer die Absicherungen zu liefern hat, also zum Beispiel schlicht, wer dafür die Versicherungsbeträge bezahlen soll, falls es schief geht, ob ein Unternehmen rückholbar ist oder nicht rückholbar. Wenn es rückholbar ist, ist es fehlerfreundlicher, denn dann kann man sagen, nö, hat nicht geklappt, machen wir nicht mehr. Und es gibt so zwischen dem, dass man sagt, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, was nie Innovation machen würde. Aber wenn ein Bauer alles fressen würde, was er nicht kennt, dann gäbe es keine Menschen mehr auf der Erde. Also irgendwo zwischen diesen beiden gibt es gedeihliche Lernpfade und die sollte man nicht verlassen. Und das war der Versuch, das an die Vokabel Fehlerfreundlichkeit zu knüpfen. Im Moment ganz modisch ist die Vokabel Resilienz.
Genau. Ja?
Also bei der UNO, beim Klima, überall ist Resilient Systems. Das heißt Systeme, die wieder in den alten Zustand zurückspringen können.
Also die so eine innere Widerstandskraft haben,
ja,
sozusagen.
Ja, aber die springen zurück. Das ist noch nicht Fehlerfreundlichkeit, nämlich dass man aus den Fehlern lernt. Und wenn es heißt, Irren ist menschlich, dann ist nicht etwa Fehler machen mit Irren gemeint, sondern auf Lateinisch heißt das rumlaufen und nach was Ausschau halten. Das ist errare.
Umherirren sozusagen.
Umher und gucken. Und dieses Umherirren und Gucken ist sehr menschlich, aber das heißt, man guckt auch.
Und damit man in die richtige Richtung schaut, sagen Sie, Christine von Weizsäcker, müssen wir auch wirklich umlernen? Wir haben uns so dran gewöhnt, sagen Sie, technikorientiert zu fragen. Also zum Beispiel, was kann die neue Gentechnik, die neuen gentechnischen Möglichkeiten, was machen die mit Pflanzenzüchtung, mit Tierzüchtung? Und Sie sagen, wir müssen wieder problemorientiert fragen. Also wir müssen fragen, wo wollen wir hin? Was für eine Landwirtschaft wollen wir? Was für ein Gesundheitssystem wollen wir?
Ja, also Sie haben natürlich, wenn Sie diese neuen Gentechniken haben, dann sagt Ihnen jeder gleich aus dem Hut, ja, und dann können wir den Hunger der Menschheit stillen und dann können wir Krebs loswerden. Und das heißt, es werden lauter Versprechungen gemacht. Die Forschung, die das einbetten würde, wird aber vernachlässigt. Gott sei Dank haben wir in Deutschland eine tolle Erfindung, nämlich das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Es war eine Sternstunde, so etwas zu schaffen. Die machen auch gute kritische Studien, aber die haben natürlich im Vergleich zu dem, was in die Innovation fließt, viel zu wenig Geld und Strukturen, um das wirklich sauber zu machen. Wenn man problemorientiert diskutiert, dann sagt man, was für ein Gesundheitssystem wollen wir, was kostet es, für wen wollen wir das, dann wird es politisch. Und merkwürdigerweise müssen dann die Experten aus den verschiedenen Branchen miteinander um die Lösung streiten. Und wenn sie aus verschiedenen Branchen kommen, müssen sie Klartext, Normaltext sprechen, sodass es die Parlamentarier und die Bürger verstehen. Das heißt, wenn sie eine problemorientierte Diskussion machen, verstehen es die Parlamentarier und die Bürger. Sonst sagt man immer, das ist zu komplex für euch. Das haltet euch da raus, lasst es den Experten. Und dann gibt es bei neuen Technologien nur eine winzige Gruppe von Experten, den besten Experten natürlich. Und die beraten dann die Parlamente, wenn die eine Gesetzgebung machen. Die beraten die Regierung, wenn gefördert wird. Die beraten die Gerichte. Und dann wird etwas ausgehöhlt, worauf wir in Europa sehr stolz sein können, nämlich die Gewaltenteilung. dann diktieren eigentlich über ihre Expertise die Experten, wo das Gemeinwesen hin soll.
Also eine Expertokratie.
Eine Expertokratie.
Da wollen wir nicht hin.
Und also ganz praktisch heißt das für mich, Gesundheitssystem diskutieren, Landwirtschaftssystem, Verkehr diskutieren, Nahrungsmittel diskutieren und nicht, was können neue technische Möglichkeiten an Versprechungen machen, die großen Probleme der Menschheit ein für alle Mal aus dem Weg zu schaffen.
Und für diese Aufgaben holen wir uns zum Schluss wieder Schwung bei Johann Sebastian Bach. Wir hören nämlich gleich zum Schluss unseres Doppelkopfgesprächs den dritten Satz aus dem Konzert für zwei Violinen in D-Moll. Wieder mit Julia Fischer, Alexander Sitkowetzki und der Academy of St. Martin in the Fields. Vorher Ihnen, Christine von Weizsäcker, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Doppelkopfgespräch.
Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht und die Zuhörer finden es ab und zu interessant.
Und haben vielleicht Lust bekommen, noch mehr Eigenarbeit zu machen. Vielen Dank. Und als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.